Maciej Glabtrun will ich deshalb auch noch erwähnen, weil es ungewöhnlich ist. Von Jerzy Czochyal habe ich das, also ich habe noch nie von Praktiken gehört, wirklich speziell von ihr, außer dass ich letztens irgendwann mal gelesen habe, ich weiß nicht, ob ihr da was mehr wisst, dass es eine tibetische Tradition gibt, die auf sie zurückgehen soll. Aber es ist, ja, ich finde sie trotzdem, obwohl sie so wichtig und bekannt ist, irgendwie, es hat ein gewisses Mysterium noch um sich. Und Maciej Glabtrun ist da etwas anders, weil sie hat eben eine spezielle Methode entwickelt. Der meiste Dharma und auch die meisten Methoden gehen ja eigentlich auf Inder zurück. Und selbst Padmasambhava, der ja so zentral ist für den tibetischen Buddhismus, ist ein Inder gewesen. Und von daher ist es sehr ungewöhnlich, dass es eine Praktik gibt, die eben nicht nur auf jemand in Tibet geborenes zurückgeht, sondern auch noch auf eine in Tibet geborene Frau. Und das ist eben Maciej Glabtrun. Die Begründer ist der Chö-Praxis, einer speziellen tibetischen Praktik. Ja, sie wird eben auch, so wie bei Jerzy Czochyal, mit ganz vielen Vorzeichen geboren. Und sie sprach direkt nach ihrer Geburt. Und sie konnte schon ganz früh lesen. Und eine ganz besondere Faszination in ihrer Jugend übten auf sie die Texte von Prajnaparamita aus. Also das Herzsutra, was wir hier rezitieren, ist ein Text, der Prajnaparamita-Text. Aber gerade weil es gibt noch Texte, die viel länger sind. Und diese Texte, so die man sagen kann, diese vollendeten Weisheitsschriften, sind die Schriften, zu denen sie sich besonders hingezogen fühlte. Und sie wurde dann auch früh schon im Dharma unterwiesen. Und was für damalige Verhältnisse wohl eher hieß, dass sie schreiben und lesen lernte, und vor allem lernte sie, die Texte schnell zu lesen. Also das war in der Zeit eine ganz übliche Methode und ist, glaube ich, auch heute noch üblich, dass die Mönche die Texte schnell lesen. Das ist mit der Idee wahrscheinlich verbunden, je häufiger ich so einen Text lese, desto mehr kann ich sozusagen Verdienst oder dieses Verinnerlichen, Verdienst ansammeln, dadurch durch das Lesen, aber auch dann, dass diese Wahrheit, die der Text verkörpert, in mich eindringen kann, durch dieses Wiederholen, durch dieses Häufige. Und was üblich war früher in Tibet, das war, dass Mönche beauftragt wurden, diese heiligen Texte, diese Dharma-Texte, laut vorzulesen, und dass dann die Idee war, dass diejenigen, die diesen Auftrag gegeben haben, dass die dadurch Verdienste ansammeln und ihre karmischen Schulden abtragen oder ihr schlechtes Karma wie Paka reinigen dadurch oder die Früchte ihres Karmas reinigen. Und diese Dienstleistung wurde bezahlt dann. Und sie begann eben schon als kleines Mädchen als Vorleserin, und mit 10 Jahren war sie schneller als jeder erwachsene Experte auf dem Gebiet. Und als ihre Mutter dann gestorben war, ging sie in ein Kloster und war da dann die Hauptvorleserin oder die immer ausgeschickt wurde zum Vorlesen, und wurde da aber auch in allen möglichen dharmischen Lehren unterwiesen. Und sie war aber so schnell in ihrer Auffassung, also sie konnte dieses Dharma-Wissen so schnell aufnehmen, dass sie immer ganz schnell eigentlich schon die Grenze ihres Lehrers erreicht hatte. Und dann wurde sie wieder weitergeschickt zu einem Lehrer. Und es passt natürlich sehr gut dazu, zu den Prajnaparamita-Schriften, die ja eben für diese vollendete Weisheit stehen. Das heißt, sie hat eine ganz starke Verbindung zu dieser Weisheit. Und deshalb war sie so schnell im Verwirklichen auch dieser Weisheit, dieser Wahrheit, die in den dharmischen Texten drin waren. Und ich weiß es nicht genau in welchem Alter, aber ich glaube schon so um die 20 rum, sage ich jetzt mal, sagte man, dass ich schon von Lehrer zu Lehrer gewandert war und in allen Weisheiten, in allen Praktiken so tief in diese Weisheit eingedrungen war, dass sie sich befreit hatte, so stabiles Wissen erlangt hatte und befreit hatte aus dem Dualismus von Samsara. Und als das soweit war, legte sie ihre Nonnengewänder ab und zog umher als Yogini. aß alles Mögliche, lebte mit den Aussätzigen, lebte mit den von der Gesellschaft Ausgestoßenen und aß alles außer Fleisch. Das finde ich auch eine Besonderheit an ihr. Nee, eher unübliche und gerade auch für Tibet unübliche. Und dieses mit den Aussätzigen leben oder mit von der Gesellschaft Ausgestoßenen, das steht auch für dieses Dakini- oder Yogini-Prinzip, nicht irgendwas Schönes zu suchen, keine Unterschiede zu machen und alles gleich zu betrachten und eben gerade das, was sozusagen von der Gesellschaft eher abgelehnt wird, anzunehmen. Sie traf dann auch weitere Lehrer und vervollständigte ihre religiöse Ausbildung. Und diese Chö-Praktik, Chö bedeutet abschneiden wortwörtlich. Und was abgeschnitten wird in dieser Praktik, ist die Anhaftung an die Vorstellung von einem festen Ich. Und weil eben diese Anhaftung an die Vorstellung von dem festen Ich das, die Wurzel allen Übels ist. Und deshalb ist es wichtig, dass man direkt sozusagen das Übel an der Wurzel angeht. Und es ist eine ungewöhnliche und sehr schöne Übung. Und dazu werden eben diese Trommel eingesetzt, also wie sie hier auf dem Bild schwingt, und die Glocke, die vor ihr steht. Also es wird eine Trommel geschlagen, eine Glocke geschlagen und die Meditation, die Visualisation, die man dann währenddessen macht, die wird gesungen auch noch in einer sehr schönen Melodie. Also man hat Trommel, Glocke, singt schön und visualisiert gleichzeitig. Und diese Abfolge der Praktik geht im Grunde sozusagen, kann man sagen, das ganze Praxissystem des Dharmische durch. Und im Zentrum dieser Praktik steht die Opferung des eigenen Körpers an alle Wesen. Also dass man alle Wesen mit seinem eigenen Körper nährt, aber nicht mit seinem lebendigen Körper, also das ist, sondern man hat in der Visualisation eben sein Bewusstsein von dem Körper getrennt und verfüttert seinen Körper an alle Wesen, um die zu nähren. Um die zu nähren. Und in den verschiedenen Ebenen von Dana, von Großzügigkeit, ist ja auch das Geben des eigenen Körpers als eines der höchsten Dhanas wird das angesehen. Und es gibt ja auch Geschichten von dem Buddha. Und hier ist es eben der symbolische Akt, weil das, woran wir eben am meisten anhaften, ist eben unser Körper. Und indem wir uns das vorstellen und immer wieder visualisieren und durch diesen schönen Gesang tatsächlich tun, ist die Idee, dass wir dadurch unsere Anhaftung an unser Ich lösen. Und das ist vielleicht auch der Grund, warum diese Melodie so schön ist, weil das hört sich ja erstmal gruselig an, dass man seinen eigenen Körper an alle Wesen verfüttert, um die zu nähren und zu füttern. Aber letztlich geht es ja darum, dass man dadurch dieses Anhaften an das Ich auflöst oder an diese feste Vorstellung von einem Ich auflöst, was uns ja so viel Leid verursacht. Und von daher ist diese Tat eigentlich was unglaublich Schönes und Befreiendes. Nur sind wir oft nicht in der Lage, das wirklich so zu sehen. Und diese Chö-Ebenen, die sind sehr hoch angesehen in Tibet oder auch in Nepal, also im tibetischen Buddhismus, weil sie oft in der Lage waren, Krankheiten zu heilen, also durch diese Kraft ihrer Praktik und sogar Seuchen zu verscheuchen. Also bei bestimmten Ritualen werden immer wieder diese Chö-Ebenen angerufen. Was ich noch besonders finde an der Praktik ist, im frühen Buddhismus geht es häufig darum, irgendwie Hindernisse und Schwierigkeiten und Feinde zu besiegen. Vorhin habe ich auch davon gesprochen, dass mit diesen Hackmessern die Feinde oder die Hindernisse zum Erwachen durchgeschnitten werden. Und hier ist es ein völlig anderer Zugang. Man geht nicht hin und zerstört seine Dämonen, sondern man geht hin und füttert sie mit dem, was sie eigentlich brauchen. Und das ist passt eben auch wieder in das Thema von weiblicher Aspekte im Buddhismus, dass dieser Aspekt des Nährens auch was zutiefst Weibliches ist. Und von daher eine besondere Praktik von dieser Magic Lab drin.